Wir wollen fortfahren in der Thematik kein anderes Evangelium. Und ich weiß jetzt schon, dass mir die Zeit davonläuft. Deshalb müsst ihr gut aufpassen, wenn ich euch diese Zitate und die Bibeltexte vorführe. Ihr habt es ja an der Wand. Und deshalb kann ich auch ein bisschen schneller durchgehen und muss vielleicht nicht alles vorlesen. Einiges könnt ihr lesen und die bildhafte Darstellung wird euch auch helfen, Dinge besser zu verstehen. Wir hatten gesagt, dass das unsere Aufgabe ist. Die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Das ist der Auftrag und nichts anderes darf unsere Zeit in Anspruch nehmen als diese Verkündigung. Denn Gott hat diese Botschaft seinem Volk aufgetragen. Und wenn wir die Liebe zu Jesus haben, die Liebe, das Verlangen, ins himmlische Jerusalem zu kommen, wenn wir Verlangen haben, von dieser Erde erlöst zu werden, dann werden wir diese Botschaft auch verkündigen, überall, wo wir sind. Wir werden die Zettel mit dieser Botschaft verteilen, überall, wo wir hinkommen, beim Einkaufen, sonst irgendwo, bei Bekannten, bei Verwandten, werden wir diese Botschaft zurücklassen. In dem Glauben, in der Hoffnung, dass der Geist Gottes diese Botschaft begleitet, denn wir haben gelesen, nicht durch Heer oder Kraft, durch unsere Kraft wird es geschehen, die Ausbreitung, die weltweite Ausbreitung, sondern durch den Geist Gottes. Wir würden es gar nicht vermögen. Wir würden nicht mit allen Städten zum Ende kommen, wenn nicht der Geist Gottes diese Botschaft begleiten würde. Diese Botschaft, die dargestellt ist, als würde sie durch Engel durch die Luft fliegen. Das hatte man sich damals gar nicht träumen können, nicht? Dass das mal Realität wird, dass eine Botschaft durch die Luft fliegt und gehört werden kann, empfangen werden kann. Eine Botschaft hier in Berlin gesprochen, in Amerika, in China empfangen. Leute, die in China ihren Laptop jetzt haben, können fast zeitnah, ein paar Sekunden versetzt, Bruchteile von Sekunden versetzt, diese Botschaft hören. Sie fliegt quasi durch die Luft. Die dritte Engelsbotschaft von diesen drei Botschaften ist die zentrale Botschaft, die auch alle Botschaften, die erste und zweite Engelsbotschaft mit einschließt. Aber sie ist die Botschaft, die das Volk wachrütteln soll. Sie enthält die schrecklichste Warnung, so haben wir es gelesen in dem vergangenen Vortrag, die jemals Menschen anvertraut wurde. Und deshalb wird diese Botschaft auch nicht gerne verkündigt. Weil die Reaktion auf diese Botschaft ja auch menschlich verständlich nicht sehr angenehm ist, nicht? Die werden nicht alle mit offenen Armen empfangen. Ach, wir haben nur darauf gewartet, dass du uns den Zorn Gottes ohne Gnade predigst, oder? Die Menschen werden zumachen, manche, die Liebe zur Wahrheit nicht haben. Aber die wenigen unter ihnen, die Liebe zur Wahrheit haben, die werden lauschen. Und warum werden sie lauschen? Weil der Geist Gottes ihre Ohren hörend macht. Und wie sich, die sich dem Geist Gottes verschließen, die werden die Botschaft nicht annehmen. Deshalb heißt es, die Botschaft wird dem größten Teil der Bevölkerung dieser Welt zum Zeugnis gegeben. Nicht, dass sie alle sich bekehren. Denn Jesu Wort sagt ja, wenige sind auf dem schmalen Weg, nicht? Wie Thomas es dargestellt hat. Nur wenige. Auch am Ende. Und breit ist der Weg. Und viele darauf, die zum ewigen Tod marschieren. Dennoch muss diese Botschaft durchdringend und klar gepredigt werden. Und so, als ob wir alle Menschen retten wollen. Mit dieser Eindringlichkeit, mit der Liebe, mit dem Engagement. Jetzt ist die Zeit, sagt Ellen G. White, diese Botschaft zu verkündigen, diese Kernfrage nicht aus dem Blickfeld zu lassen. Gott ruft sein Volk auf, das Gesetz herrlich und groß zu machen. Ja, wie geschieht denn das? Das ist das Gesetz Gottes. Wir haben ja schon mal gehört in der Vergangenheit, dass die 10 Gebote ja im Grunde genommen für den Sünder ein Gesetz des Todes ist, nicht? Ja, schaut da hinein und sieht, oh, ich habe ja alles übertreten. habe gelogen, habe gestohlen, Ehe gebrochen, begehrt, war neidisch auf den anderen, habe auch den Sabbat übertreten, habe Bilder angebetet, die Katholiken, nicht? Ist alles verboten, sehen Sie jetzt hier. Bin Kind des Todes. Hat das Gesetz etwas Schönes für Sie, wenn es keine Gnade gäbe? Wir sollen dieses Gesetz, Gott ruft sein Volk auf, das Gesetz herrlich und groß zu machen. Wie können wir dieses Todesgesetz denn herrlich machen? Wenn wir vorlesen, die 10 Gebote, du sollst nicht, wie können wir das denn dem Sünder jetzt herrlich machen, wenn er sagt, ich habe das alles übertreten? Bin ein Kind des Todes. Wie funktioniert das? Ja, Hannelore und Eva?
Müssen den Menschen sagen, dass sie Lohn empfangen können, das ewige Leben, wenn sie die Gesetze einhalten mit der Kraft Gottes und Buße tun und um Vergebung bitten.
Ja.
Und um die Kraft Gottes bitten, dass sie diese Gesetze einhalten können. Wenn wir ihnen das sagen, dann dreht sich das um und dann erkennen sie, dass sie nicht dem Tode geweiht sein müssen.
Ja, die Kraft, um Kraft bitten, dass sie das jetzt tun können. Aber ich habe es ja jahrelang übertreten. Was ist mit der Schuld, der Sünde, die jahrelang, das ganze Sündenregister, was ich hinter mir habe? Bitte, Eva?
Wir müssen die Menschen auch zu unserem sündenvergebenen Heiland führen.
Das ist das Entscheidende. Wir müssen sie zu dem sündenvergebenen Heiland führen. Der muss auch vorkommen in der Botschaft. Denn wie endet diese Botschaft, die dritte Engelsbotschaft, die schrecklichste Warnungsbotschaft? Ist denn der Heiland irgendwo drin? Sag mir mal den Satz, wo der Heiland drin ist, in der dritten Engelsbotschaft.
Hier ist das Ausharren der Heiligen, die den Glauben an Jesu bewahren und sein Zeugnis.
Genau, die den Glauben an Jesus haben. Das ist die frohe Botschaft. Durch die Gnade Jesu Christi wird die Botschaft herrlich. Die 10 Gebote, die wir übertreten haben. Wir sehen, da ist Gnade vorhanden bei Gott. Da ist ja nicht nur das Todesurteil. Da ist ja jemand, der für uns den Tod erlitten hat, den wir erleiden müssten. Da ist jemand, der uns, wie wir gehört haben, die Kraft geben möchte. Wir können in Christus überwinden. Das ist der Glaube an Christus. Das macht die Botschaft herrlich. Und so war es heute, so ist es heute und so war es auch in der Vergangenheit. Wie konnte das Gesetz im alten Bund herrlich gemacht werden? Wodurch? Wer liest mal den aus Ausgewählte Botschaften 239?
Der Auftrag des Gesetzes, das auf Stein geschrieben war, war ein Auftrag des Todes. Ohne Christus blieb der Übertreter unter dem Fluch und hatte keine Hoffnung auf Vergebung. Der Opferdienst an sich besaß keine Herrlichkeit, aber der verheißene Erlöser, der in den Zeichen und Sinnbildern des Zeremonialgesetzes dargestellt wurde, machte das Sittengesetz herrlich.
Ja, dadurch bekam das Gesetz Gottes die Herrlichkeit verliehen. Das wurde damals den Menschen in diesen Sinnbildern des Zeremonialgesetzes verkündigt. Da gibt es einen Erlöser. Der wird eure Sünden wegnehmen. Aber ihr müsst an ihn glauben. Ihr müsst gehorsam sein wollen und ihn bitten, die Kraft zu bekommen. Durch den Heiligen Geist die Sünde zu überwinden. Denn wir haben gelesen, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich, der Sünde zu widerstehen. Nur dadurch. Hatten die Leute damals am Sinai den Heiligen Geist bekommen, die da um das goldene Kalb tanzten? Hat Gott sie total verlassen? Oder haben sie in dieser schrecklichen Situation, waren sie vom Geist Gottes verlassen? Ja oder nein? Und warum nicht? Was haben sie nämlich gemacht? Was haben sie erkannt?
Ja, bitte. Ein Teil hat Buße getan.
Ja, sie haben Buße getan. Sie haben ihre Sündhaftigkeit erkannt. Wodurch denn? Weil es ist dem natürlichen Menschen möglich, ohne den Heiligen Geist die Sündhaftigkeit zu erkennen. Wer ist dafür, dass wir das sagen können? Wir können die Sündhaftigkeit erkennen ohne den Heiligen Geist. Unmöglich. Und der Heilige Geist war reichlich ausgegossen über sie, damit sie nach dieser Verführung, das war eine Verführungsgeschichte. Und wer war der Verführer, der sie verführt hatte? Ja?
Satan.
Satan hat sie verführt. In welcher Form? Durch welche Männer hat er sie verführt? Eva.
Durch Aaron.
Durch Aaron, einem Führer des Volkes. Und Gott sah, wie verloren sie waren. Der Führer Aaron, der Einheit gebieten konnte, wird selbst zum Verführer des Volkes. Und L.G. White sagt uns, sie wurden auch mit dem Tode bedroht. Da wurde Druck ausgeübt auf die Israeliten. Durch wen? Die wollten sie töten, wenn sie nicht mitgemacht hätten. Entschuldige, ich habe ein bisschen mit der Allergie zu tun. Deswegen muss ich öfters mal schnauben. Also, sie wurden verführt. Sie wurden verführt und bekamen Druck, sogar getötet zu werden von den Ägyptern, wenn sie nicht mitmachen wollten, dieses Kalb dort aufzurichten. Das wird uns berichtet im Geist der Weisheit, aber da müsst ihr nachlesen. Wer es nicht nachliest, der weiß es nicht, ne? Wer diese Bücher im Regal zu liegen hat dort und da nicht aufschlägt und liest, der weiß es nicht. Und wenn ich es euch nur erzähle, reicht es auch nicht aus. Ihr müsst nachlesen. Dieses Gesetz wurde herrlich gemacht, die 10 Gebote, damals durch das Zeremonialgesetz, in dem Christus vorgeschattet war, in allen Einzelheiten. Sie haben ihn noch nicht erlebt, den Christus, aber sie hatten den Gott Christus ganz nah bei sich. Wie nah war denn der Gott Christus bei ihnen? Da war noch nicht der Mensch Christus. Wie nah war der bei ihnen? War der sichtbar für sie, der Gott Christus? Ja, Ulf?
Ja, er war in einer Wolkensäule.
Ja, und wie weit war die entfernt? War die zu sehen?
Ich war zu sehen, ja.
Die war zu sehen? Vor ihnen. Die war dicht vor ihnen. Und die Feuersäule, war die auch zu sehen? Ja. Und wenn die gefragt haben, was ist denn das da? Was hat denn der Mose geantwortet? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, was das für eine Erscheinung ist hier. Was hat der Mose gesagt? Ja?
Dass Gott da drin ist.
Das ist Gott, der sich verhüllt, der sich verhüllen muss. Denn ich habe ihn erlebt, hat er ihnen erzählt. Ich ging da eines Tages in der Wüste, und da sah ich einen Feuerbusch brennen. Der brannte und verbrannte nicht. Und als ich neugierig war, kam näher, da sagte eine Stimme zu mir, Mose, halt, zieh deine Schuhe aus. Warum denn? Weil dieser Ort, wo du stehst, ein heiliger Ort ist. Gott spricht hier zu dir. Meint er, die Geschichte hat er nur in den 5 Büchern Mose geschrieben? Nur so knapp beschrieben oder hat er das auch dem Volk erzählt? Was denkt ihr? Ob die Geschichte im Volk bekannt war, ja oder nein? Ja?
Im Geist der Weissagung können wir nachlesen, dass Mose ihnen alles erklärt hat. Alles.
Aber steht doch gar nicht in der Bibel. Ihr könnt immer nachlesen. In der Bibel steht nicht, dass Mose es dem Volk erklärt hat.
Aber sie wussten es ja. Also ist es logisch, dass sie es vorher erklärt bekommen mussten.
Also, in der Bibel ist nicht alles aufgeschrieben. Nicht alles ist aufgeschrieben. Und was dort nicht aufgeschrieben wurde, was wir gerne wissen wollten, oder wir wissen möchten, wer hat uns das aufgeschrieben? Durch wen hat Gott uns offenbart, was dort lückenhaft nur aufgeschrieben worden ist, was aber dazwischen war? Durch wen wissen wir das? Ja, bitte.
Durch den Geist der Weissagung.
Genau, hätten wir den Geist der Weissagung nicht. Da wissen wir gar nicht, was da abgelaufen ist. Da wissen wir nur die bruchstückhaften Informationen. Und da kommen Menschen und sagen, ach, hat er ihnen gar nichts erzählt von dem Feuerbusch. Ach, hat Mose erlebt, aber hat dem Volk nichts erzählt. Da steht doch ganz drin in der Bibel. Ihr könnt doch nichts lesen. Dann war das auch nicht so. Moses hat ihnen nichts erzählt davon. Das machen Fanatiker. So gehen die Fanatiker mit dem Wort Gottes um. Die sagen, steht nicht drin, hat es also nicht gegeben. Aber Gott hat es uns gegeben durch den Geist der Weissagung. Dinge, die nicht so deutlich beschrieben sind. Die Informationen. Wie hat Moses damals gepredigt? Wenn ich jetzt das Wort Gottes aufschlage und predige, was geschieht denn bei euch, wenn ihr jetzt hier ein Millionenvolk wäret? Dann hört ihr doch zu, nicht? Und wenn ihr die Worte hört und ihr bekommt auch die Unterstreichung durch Wunderkraft, glaubt ihr den Worten dann oder nicht? Und so hat das Volk auch zugehört, wenn Mose erzählt hat. Und da es ja ein Millionenvolk war, musste er es sicherlich mehrmals erzählen. Oder er hat es den Ältesten erzählt. Stell mal vor, zu einer Million Menschen reden. So viel waren das nicht, über eine Million. Wie willst du denn zu einer Million reden? Habt ihr mal eine Vorstellung, was eine Million ist? Wer war schon mal im Fußballstadion irgendwo drin? Noch nie? Wie viel passen da rein, so ein Fußballstadion, so ein großes Stadion hier, bei uns in Berlin, Olympiastadion, wie viel passen da rein? Na, wir wissen es, nicht? Weil wir verteilt haben, wir standen davor und haben auch mal reingeguckt. Ne? Wir wissen, was da für Menschen flutet, und da waren es aber nur 40.000. Und sie kamen uns schon vor, als ob das eine Menge ist, die wir nicht überblicken. Aber eine Million musste die Botschaft gebracht werden damals. Und wurde ihnen die Botschaft gebracht, die Millionen? Ja oder nein? Jawohl! Die Bibel sagt es und der Geist der Weisheit sagt es. Den Millionen wurde die Botschaft gebracht. Wie wurde sie ihnen gebracht? Es wurden Älteste versammelt. Moses hat zu den Ältesten gesprochen und die Ältesten haben das, was sie gehört haben von ihm, in ihre Stämme hineingetragen, damit jeder es zu hören bekam. So hat sich die Botschaft ausgebreitet. Und so wusste auch jeder am Ende Bescheid, was Mose erlebt hat mit Gott. So wusste jeder Bescheid, was Mose gehört hat in dem Gespräch mit Gott, was er dem Volk sagen sollte. Meint ihr, Mose hört etwas zu und Gott sagt, sag es dem Volk und das Volk hört nichts davon? Was hätte Gott mit so einem Führer gemacht, dem er etwas sagt, ihm etwas erklärt und er sagt es dem Volk nicht weiter? Was denkt ihr, wie lange Gott den Führer hätte existieren lassen? Der hätte einen Kopf kürzer gemacht. Wenn Mose so ein Mann gewesen wäre, hat den Auftrag gehabt, erzähl es dem Volk. Und nun, alles, was er dem Volk erzählt hat, ist uns aber nicht aufgeschrieben. Was denkt ihr, wenn das aufgeschrieben worden wäre? Wenn jede Predigt von Mose aufgeschrieben worden wäre? Was denkt ihr, wie dick die Bibel sein müsste? Habt ihr eine Vorstellung? Meine Predigt, wenn ihr die jetzt aufschreiben würdet. Damals gab es ja kein Tonband, nicht? Musst es alles aufschreiben. Was denkt ihr, wie viele Seiten das sind? Wie die DIN-A4 Seiten? So, könnt ihr euch mal vorstellen. Und alle diese Dinge, wenn die aufgeschrieben worden wären, würden die Bücher der Welt das nicht fassen. Wenn alle Wunder, alle Taten, die berichtet wurden, aufgeschrieben worden wären. Deshalb ist dort nur ein Bruchteil von dem, was geschehen ist. Die wesentlichsten Merkmale sind aufgeschrieben worden. Und die anderen Dinge wurden erfahren, gehört, gesehen. Ja, bitte.
Es gab ja auch noch seine Ordnung und Rechtsbestimmung.
Ja, Gott hat Ordnung und Rechtsbestimmung gegeben und die mussten auch zum Volk hinkommen. Und sie kamen über die Ältesten, über die Leiter zum Volk. Mose hat zu den Ältesten gesprochen und die Ältesten haben es weitergegeben. So war die Informationslinie. Und das, was sie von Gott direkt hörten, das war für sie so unerträglich, dass sie gesagt haben, Wir wollen nicht hören. Wo waren das? Als sie das Wort Gottes hörten, sagen, wir wollen nicht hören. Warum haben sie gesagt, wir wollen nicht hören? Habt ihr euch schon vorgetragen, nicht? Sie haben gesagt, wir sterben. Wenn wir weiter zuhören, sterben wir. Mose, sprich du mit Gott und erzähle uns dann. Dann wollen wir hören. Wir wollen diesem Wort glauben, was du uns erzählst. Wir wissen, du kannst mit Gott reden. Aber wir, sündige Menschen, wir sterben. Die Information, die wir haben über das, was geschehen ist am Sinai, ist bruchstückhaft. Und die Bruchstücke, die wir haben, die müssen wir zusammensetzen zu einem Ganzen. Wir müssen die Bibel nehmen und die Zeugnisse. Und dann wissen wir, was dort geschehen ist, aber auch noch nicht alles, da bleiben auch noch Fragen offen. Aber die wesentlichen Dinge sind uns bis heute erhalten. Denn wir sollen ja diese Geschichte dieses Volkes zur Lehre nehmen, 1. Korinther 10. Wie ist das möglich, wenn da nichts aufgeschrieben ist? Also müssen wir das Volk studieren, die Geschichte dieses Volkes studieren. Wir müssen die Informationen, die wir suchen, aber nicht finden, wo suchen? Im Geist der Weissagung. Und auch das, wie wir verkündigen sollen, müssen wir uns auf dem Wort Gottes herleiten. Denn Gott hat immer geboten, predige ihnen ganz genau das, was ich gesagt habe. Und weicht nicht davon ab, zur Rechten oder zur Linken. Denn meine Wahrheit liegt genau in der Mitte. Und ich meine es so, wie ich es sage, sagt Gott. Und die davon abweichen, nach rechts oder links, die stehen in großer Gefahr, nicht? Daraus eine falsche Lehre zu machen. Und deshalb müssen wir immer, wenn wir eine Lehre aufstellen, ein So spricht der Herr haben. Darauf muss unsere Lehre basieren, auf dem Wort Gottes. Und nicht auf irgendwelchen Schriften von irgendwelchen Menschen, die Wahrheit und Lüge gemischt anbieten. Weg mit diesen Schriften. Wir wollen die reine Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit, wie sie in Christus ist, wie Ellen G. White sagt. Und wenn ihr wissen wollt, was da am Sinai passiert ist, und wenn ihr Verständnis haben wollt über die Bündnisse, sagt Ellen G. White, dann habe ich darüber in inspirierter Form geschrieben in dem Buch Patriarchen Propheten. Wenn ihr wissen wollt, was die Wahrheit über die Bündnisse ist, dann lest in diesem Buch nach und nehmt die Bibel dazu. Dann wisst ihr, was da geschehen ist. Und die Menschen, die das tun, die gehorsam sind, die werden die Wahrheit erkennen. Die werden nicht in Gefahr laufen, irgendwelchen Fanatikern zu folgen und vom Glauben abweichen und das Bild Gottes verzerren. Der Herr möge Gnade schenken, solange noch Gnade ist, dass solche Menschen zur Buße finden. Wir haben einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag klar erfüllen, die Botschaft, wie sie uns auferlegt worden ist, verkündigen und nicht abweichen zur Rechten und zur Linken. Die 10 Gebote, eine zentrale Angelegenheit. Im Alten Testament wurde es beschrieben als die Basis des Bündnisses. Darauf baute sich alles auf. Aber über der Basis, wenn der Gnadenthron nicht wäre, was hätte die Basis für einen Wert gehabt? Für die Menschen. Gar keinen Wert. So lesen wir es bei Angie White. Kein Wert. Denn Gott weiß, dass der sündige Mensch aus seiner Kraft die Gebote nicht halten kann. Deshalb hat er ihnen immer das Gnadengeschenk mit angeboten. Jesus Christus von Anfang an, dem Abel, schon mit in die Wiege gelegt, dieses Gnadengebot. Der es angenommen hat und verstanden hat, weil es ihm sein Vater erzählt hat. Wo wissen wir denn? Wo steht denn in der Bibel, in Mose, welches Opfergesetz dem Abel gegeben wurde? Habt ihr mal gelesen? Die Bibelstellen, wie Abel opfern sollte? Das Zeremonialgesetz, was er da bekommen hat von Gott? Wo steht denn das in der Bibel? Wo steht denn das, in welchem Mose steht denn das in der Bibel, wie er die Tiere, wie Adam die Tiere behandeln sollte, die er schlachten sollte? Könnt ihr vergeblich suchen. Ihr werdet nichts finden. Gar nichts steht da drin. Hat der Mose nicht reingeschrieben? Der hat ja die Bücher geschrieben, nicht der Mose? Hat er nicht reingeschrieben, aber hat über den Anfang geschrieben. Also, wenn wir da nichts finden, kein Zeremonialgesetz finden, dann gibt's das nicht. Dann gab's das nicht, kein Zeremonialgesetz. Wo haben denn die Menschen damals die Gesetze herbekommen? Wie haben sie dann erfahren davon, wie sie was tun sollten und was sie nicht tun durften? War das schon Sinai damals? Berg Sinai irgendwie? Oder wie haben sie erfahren davon? Ja?
Mose hat, also Gott hat ja mit seiner eigenen Finger die Gebote geschrieben.
Ja, bei Mose, aber bei Abel, bei Adam und Eva, wie hat er das denn da immer? Hat er die auch eine Tafel in die Hand gedrückt? Und den ersten Menschen, hat er ihnen auch eine Tafel in die Hand gedrückt? Uns wurde gesagt, dass Abraham die Gesetze, die Ordnung und die Rechtsbestimmung alle erfüllte. Ja, wo kam denn die her? Die Rechtsbestimmung, Ordnung und Gesetze, Opfergesetz, wie man opfern sollte, wie man nicht opfern sollte. Wo hat er das her? Steht nichts in der Bibel. Könnt ihr nachlesen, findet nichts. Ja, Eva.
Im Paradies hat ja Jesus selber mit den Menschen gesprochen.
Ja.
Und die Menschen, die es von Jesus erfahren haben, haben es weitergegeben an ihre nachfolgenden Generationen.
Ja.
Und so wurden halt die Gesetze und alles, was Jesus gesagt hatte, weitergegeben und erhalten.
Hat Gott
Mose es dann zum Teil aufschrieb.
Hat Gott nur mit Adam gesprochen im Paradies oder hat er mit Adam gesprochen, als er aus dem Paradies draußen war? Na logisch, hat er mit ihm gesprochen, als er aus dem Paradies draußen war. Woher sollte sonst Mose diese Information haben? Mose hat ja nicht zur Zeit Adams gelebt. Aber Mose hat vom ersten Buch Mose bis fünften Buch Mose alles geschrieben. Wo hat er das her? Das hat ihm Gott gezeigt. Und aus der Überlieferung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen damals wie alt wurden vor der Sündflut. Wie alt wurden die? Wir hatten eine Vorstellung davon. Wie alt wurden die Menschen damals vor der Sündflut? Starben schon alle durchschnittlich mit 80 Jahren, wie heute, vor 70 Jahren?
Über 1000 Jahre.
Ja, an die 1000 Jahre. Der älteste Mann, wie alt wurde der? Das wisst ihr ja, die Kinder auch nicht. Gibt es einen Namen, fängt mit M an. Methusalem, wie alt wurde der? Ja, Wolf? Jawohl. Stell dir mal vor, wenn man 969 Jahre alt wurde, oder manche wurden nicht so alt, manche wurden 800 oder 700, ja, hunderte von Jahren alt werden, welche Informationsmöglichkeiten im Gespräch, persönlichen Gespräch dort möglich sind. Als das Paradies schon gar nicht mehr existierte, da lebte noch, Paradies war schon 900 Jahre weg. Da konnte 900 Jahre später noch der Adam seinen Kindern erzählen aus Kindes und Kindes und Kindeskindern, was da im Paradies war. Da haben die aber zugehört, wenn der erzählt hat, der Opa. Dann saßen die alle, was? Sowas war im Paradies. Oh. Und das haben sie wieder ihren Kindern erzählt und weitererzählt. So ist das abgelaufen. So war die Informationslinie. Und wenn dort jetzt für uns, die wir heute im 20. Jahrhundert sind, Lücken sind, weil Mose nicht alles aufgeschrieben hat. Für ihn war vieles auch überlieferte Tradition. Selbstverständlich. Was für uns heute nicht mehr verständlich ist. Ne? Oder selbstverständlich ist. Deshalb sind wir dankbar, dass uns Gott die Informationen, die zusätzlichen Informationen gegeben hat durch den Geist der Weissagung. Und wir tun gut daran, in diesen Schriften zu lesen, wenn wir mehr über diese Zeit erfahren wollen. Denn die Bibel ist sehr spärlich über bestimmte Fragen zu dieser Zeit. Der treue Zeuge, er spricht zu uns auch heute. Durch sein Wort. Aber der Geist Gottes verlässt uns nicht. Er erklärt uns auch das Wort. Und wo es über das Wort hinausgeht, Informationen zu bekommen, wurde uns beschrieben, dass Gott Propheten, besondere Männer oder Frauen geschickt hat, denen er besondere Informationen gegeben hat, wie zum Beispiel Ellen G. White. Und wir erfahren unseren Auftrag, den wir haben, aus dem Wort Gottes. Und wenn man sich die dreifache Engelsbotschaft anschaut, da lesen wir, und da kam ein Engel geflogen, nicht? Und der verkündigte dann eine Botschaft, und ein zweiter und ein dritter, und die flogen dann wieder weg und dann waren sie weg. Nicht? Schön. Was haben wir damit zu tun? Woher wissen wir, dass wir was mit diesen drei Engeln zu tun haben? Aus der Bibel? Können wir das so deutlich herleiten aus der Bibel? Sollten wir machen. Wir sollten versuchen, alles, was wir herleiten können, aus der Bibel herzuleiten. Man kann vieles aus der Bibel herleiten. Auch wer die drei Engel sind, kann man herleiten. Aber die Einzelheiten, dass wir diese Botschaft allen Völkern, allen Nationen verkünden müssen, wir und nichts anderes ohne Aufmerksamkeit gefangen nehmen sollen als Gemeinde. Woher wissen wir das? Nur durch den Geist der Weissagung. Und Gott spricht, dieser treue Zeuge, Jesus, sein Stellvertreter, der Geist Gottes, spricht zu Ellen G. White. Und wir lesen hier, dass dieser Engel, der zu Ellen G. White spricht, dieser treue Zeuge, uns über diese dritte Engelsbotschaft eine wichtige Information gibt. Steht auch nicht in der Bibel. Habt ihr nicht gefunden, diese Information. Der treue Zeuge spricht, ich weiß deine Werke. Und er spricht zu seiner Gemeinde. Der dritte Engel führt ein Volk schrittweise aufwärts, höher und höher. Jeder Schritt wird eine neue Prüfung sein. Die dritte Engelsbotschaft, die verbunden, die von dem Mahlzeichen, von dem Bild und dem Tier spricht und vor dem Zorn Gottes ohne Gnade warnt. Diese Botschaft, sagt uns Ellen G. White, wird verbunden in der Endzeit, gebündelt. Mit welchem Engel? Mit welchem Engel wird sie gebündelt? Und muss gebündelt werden? Ja, Eva.
Mit dem vierten Engel aus Offenbarung 18.
Ja. Sie muss mit dem Engel aus Offenbarung 18 gebündelt werden, der zu dem gleichen Thema was zu sagen hat, nämlich zu Babylon. Nicht? Denn Babylon kommt ja in der dreifachen Engelsbotschaft vor, nämlich die zweite Engelsbotschaft. Und da gibt es noch mehr Informationen zu Babylon, in Offenbarung 18. Deshalb müssen diese Engel gebündelt werden am Ende. Wenn die Zeit sich erfüllt hat, wenn die Bedingungen, die dort beschrieben werden, und die Fakten, die dort beschrieben werden, sich alle erfüllt haben, nämlich, dass Babylon abgefallen ist, nicht mehr zu retten ist, ein Behältnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden ist. Wenn das sich erfüllt hat, dann muss es auch verkündigt werden. Und nicht vorher. Und dieser Engel, die dritte Engelsbotschaft, diejenigen, die die Botschaft verkündigen, die werden durch den dritten Engel, so haben wir es gelesen, höher und höher geführt. Höher und höher, was heißt denn das, höher und höher? Was heißt denn das, höher und höher geführt? Müsste man auch wieder erklären, was heißt denn das, höher und höher? Werden sie größer oder größer? Werden sie aus dem Himmel emporgehoben oder wie? Ja, bitte.
Das bezieht sich auf den Heiligungsprozess.
Auf den Heiligungsprozess, genau. Dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Dass wir höher und höher in der Erkenntnis gelangen und auch im Heiligungsprozess. Denn der Heiligungsprozess, haben wir schon an anderer Stelle mal hier vorgetragen schon und bewiesen durch die Zeugnisse, die Bibelstellen, ist kein Schnipp und wir sind heilig. Das ist ein Prozess. Der hält das ganze Leben an. Und damit dieser Heilungsprozess vonstatten geht, müssen wir die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, im Gehorsam zu Christus, dann wird die uns höher und höher führen und auch in dieser Verkündigung Erfahrungen schenken. Wir werden aber in dieser Verkündigung auch andere Erfahrungen erleben, dass Satan uns attackiert, was wir sonst gar nicht erleben würden. Die Dinge werden wir auch erleben, was die nicht erleben, die die Botschaft gar nicht verkündigen. Wenn der Engel Gottes uns höher und höher führt, so wird uns dann hier das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 5 bis 10 vor Augen geführt, dass wir in unserem Glauben, in der Tugend, in der Erkenntnis, in der Mäßigkeit, in der Geduld, in der Gottseligkeit, in der brüderlichen Liebe und in der allgemeinen Liebe höher und höher geführt werden durch den Geist Gottes. Aber nur diejenigen, die im Gehorsam und im Glauben an die Botschaft, die Gott uns auferlegt hat, auch vorangehen. Die Liebe zu ihren Mitmenschen empfinden, die gerne möchten, dass viele gerettet werden. Aber die da sagen, oh, ob so, ich bin gerettet, und wenn die wollen, wenn sie gerettet werden wollen, dann können sie zu uns kommen. Wir haben noch eine große Gemeinde, wenn sie nicht herkommen, die Einwohner hier von Neukölln, dann bleiben sie dort, wo sie sind, könnten wir auch denken, nicht? Können doch lesen, da ist eine Gemeinde von historischen Adventisten, wenn sie mit Adventisten was zu tun haben wollen, können sie doch kommen. Können wir so denken? Denken so Menschen, die vom Retter sind, von der Liebe Jesu ergriffen sind, die gehen hinaus und sagen, kommt her zu uns. Die geben ihnen was mit in die Hand. Ja, bitte.
Wir müssen sie nötigen.
Ja, nötigt sie hereinzukommen. Schönen Dank für das. Nötigt sie hereinzukommen. Wenn du die Liebe verspürst, du wirst sie nicht nötigen, wenn du keine Liebe zu ihnen verspürst. Dann wirst du sagen, naja, will nicht, oh, Alter, will er nicht, der Nächste bitte. Der wird sich gar nicht darum kümmern. Aber wer die Liebe verspürt, der sagt, traurig, schade Mensch. Sie wissen gar nicht, was sie hier ablehnen. Schade. Das Herz wird bluten, wenn er das sieht. Aber die Liebe, die zu den Menschen nicht haben, lass sie doch. Wir müssen uns hinterfragen, ob wir diese Liebe haben. Und wenn wir sie nicht haben, so können wir sie entwickeln, wenn wir auf Christus schauen. Der die Menschen so geliebt hat, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Durch diese dritte Engelsbotschaft, das ist eine zentrale Botschaft, sollen alle geprüft werden. Das ist eine Prüfungsbotschaft. Die Botschaft des dritten Engels soll ihr Werk ausführen. Alle sollten durch diese Botschaft geprüft werden und die teuren Seelen sollten aufgefordert werden, aus den religiösen Gemeinschaften auszutreten. Aus welchen religiösen Gemeinschaften sollen sie dann austreten? Ja.
Aus den Huren Babylons.
Jawohl, aus Babylon. Das sind alle die Kirchen, die zu einer Hure geworden sind, die sich mit weltlichen Ideologien eingelassen haben, die die Wahrheit mit der Lüge vermischt haben. Da sollen sie herauskommen, weil sie dort den Weg zur Rettung nicht mehr finden. Und wir müssen leider auch dieser Kirche, den Mitgliedern dieser Kirche zurufen, kommt raus aus dieser Schwester Babylons, um konkret zu sein. Ist die Schwester geworden. Wir haben es schon letztes Mal behandelt, nicht? Wenn wir sie lieb haben, wenn sie uns egal sind, sagen wir, na, bleibt doch drin. Macht, was ihr wollt. Aber wenn wir sie lieb haben, dann werden wir sie rausrufen. Auch wenn wir dadurch Schwierigkeiten haben, obwohl sie denn dann wütend sind auf uns, die meisten. Ach, die ist gegen uns. Damit müssen wir leben. Lass Menschen gegen uns sein, wenn Christus für uns ist. Dann können wir doch aushalten, dass Menschen gegen uns sind. Denn wie viele Menschen waren gegen Christus? Wie viele Menschen waren gegen die Jünger? Mehr als Befürworter oder umgekehrt? Waren immer mehr Menschen dagegen als Befürworter. Ja, bitte.
Einer mit Gott ist immer die Mehrheit.
Ja, das ist ein gutes Wort. Einer mit Gott ist immer die Mehrheit. Das ist ein schönes Wort. Nicht so müssen wir den Kampf auch sehen, dass wir uns nicht alleine empfinden. Wir müssen wissen, dass Christus mit uns ist. Und da können Tausende gegen uns sein. Wir wissen nur, die Kämpfe, die Israel gefochten hat, haben sie in ihrer Kraft die Siege errungen? Wie wird es uns vor Augen geführt? Immer wieder. Gideon war das Beispiel, was wir jetzt in der Lektion hatten, nicht? noch zu viel, noch zu viel. Durch ein paar Männchen will ich euch befreien von diesem starken Heer. Gideon sagt, Todesurteil, kann doch nicht sein. Mit den paar hundert Mann, die Hunderttausende dort, das große Heer, keine Chance, Todesurteil. Gott, wirklich? Habe ich dich wirklich verstanden? Gideon sagt, das ist ein Todesurteil. Und deshalb hat er genau nochmal gefragt, lieber Gott, ist es wirklich so? Ihr kennt die Sache mit dem Feld, nicht? Wie er zweimal Gott gefragt hat. Eine Antwort genügt eben nicht. Sagt der Mensch, es ist aus Zufall feucht geworden, das Feld. Ja, aber so arbeitet Gott. Gott kann durch wenige arbeiten. Und wenn wir sagen, wir sind hier nur so wenige, wie sollen wir, die Treuen, diese Botschaft der ganzen Welt verkündigen? Das wäre Unglaube. Der Herr wird durch wenige wirken. Und er wird letztendlich durch die 144.000 wirken. Und 144.000 auf die Zahl von Berlin, da sind wir noch zu viel hier. Wenn das mal hochrechnet. Das werden weniger sein aus einer Stadt Berlin. Wenn Gott überall, aus allen Städten, seine Leute raussucht. Wir sollen Gott vertrauen. Wir sollen nicht gucken, müssen wir unsere Botschaft verändern, damit wir hier mehr Plätze füllen? Wenn wir sowas denken würden, wäre schlimm. Schlimm wäre das. Ja, bitte.
Die Gemeinde ist dort, wo zwei und drei in seinem Namen versammelt sind.
Schönen Dank für das Gotteswort. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das ist die kleinste Form der Gemeinde, sagt Angie White. Und wenn wir keine größere Gemeinde haben, sollen wir Gott dankbar sein, dass wir zwei oder drei haben. Manche sind ja ganz alleine, nicht? Wir beten immer für euch, dass er euch Kraft gibt. Denn wir wissen, wie schwierig es ist, alleine zu stehen. Und wie froh und dankbar kann man sein, wenn schon zwei oder drei da sind, nicht? Und wie viel mehr, wenn man nur 10 oder 15 oder 20 sind? Aber wir sehen, dass die 20 oder 30, auf die ist auch nichts Verlass immer. Wenn die Zeit der Not kommt, dann werden die Reihen nochmal gesichtet werden. Schrecklich die Vorstellung, nicht? Aber vertraue Jesus. Er wird dich zum Ziel führen. Auch wenn alle uns verlassen. Diese Botschaft verlassen und sagen, nein, wir glauben jetzt was anderes. Ihm treu bleiben. Seinem Wort treu bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verheißung. Wenn wir diese Botschaft hinausbringen, dann werden wir die Erfahrung machen. Hier sind die da, halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Denn das ist die Folge der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. So wurde es uns beschrieben durch den Geist der Weissagung. Finden wir auch nicht in der Bibel. So ausgedrückt. Das ist die Folge für diejenigen, diese Gnade, die diesen Auftrag durchführen. Und dass dieser Auftrag, dass dieses Prinzip, das nur immer wenige bereit sind, diesen Auftrag so zu erfüllen, wie Gott es haben wollte. Das ist eine Tatsache, die sich nicht heute am Ende der Zeit darstellt, sondern die sich immer schon dargestellt hat. Denn immer lesen wir in der Bibel, dass es immer wieder Übrige waren, die übrig geblieben sind von dem großen Abfall, mit denen Gott dann seine Gemeinde wieder neu gegründete, den Bund erneuert hatte. Und so lesen wir es hier in diesem Zitat aus Schatzkammerband 2, Seite 137. Wie vor alters das Volk Israel. Wie vor alters das Volk Israel, also damals schon. So hat Gott in unserer Zeit eine Gemeinde berufen, ein Licht auf Erden zu sein. Also Gott hat auch das Volk Israel berufen, ein Licht zu sein. Den heidischen Völkern ihrer Zeit, ihrer Umgebung damals. Und sie waren ein Licht. Gott hat sie zum Lichtträger gemacht. Obwohl es immer sehr schwierig war. Wir sehen, dass Satan mit aller Raffinesse gewirkt hat. Um diese Lichtträgerfunktion zu zerstören. Mit Erfolg. Auch heute hat er die Lichtträgerfunktion seines Volkes zerstört. Wo sind denn die Adventisten? Das Millionenvolk hier auf dieser Welt. was die dreifache Engelsbotschaft betrifft. Was würden geschehen, wenn die Tausenden von Adventisten, die hier in Deutschland leben, diese Blätter verkündigen würden, treu in all ihren Städten und Dörfern, wenn sie ihre alle potenziellen Möglichkeiten finanziell und sonst logistisch ausnutzen würden? Die Welt wäre längst gewarnt, sagt L.G. White. Aber Satan hat es raffiniert verstanden, sein Volk als Lichtträger zu kippen. Dass nur noch einige wenige übrig bleiben. Und der Herr sagt, auch mit diesen wenigen übrigen werde ich die ganze Welt erleuchten. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wie veralterst das Volk Israel, so hat Gott in unserer Zeit eine Gemeinde berufen, ein Licht auf Erden zu sein. Die Botschaft des ersten, zweiten und dritten Engels sind das mächtige Schwert der Wahrheit, durch die er seine Gemeinde, nämlich die Treuen, die Übrigen, von den Kirchen und von der Welt abgesondert hat. Ich würde sagen, von den Heiden damals, von den heidnischen Völkern abgesondert hat, von ihrer Botschaft, von ihrer Lehre abgesondert hat, wie auch heute, um sie in heilige Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Durch dieses mächtige Schwert, dieser dreifachen Engelsbotschaft, des ersten, zweiten und dritten Engels, hat Gott uns getrennt von den anderen Kirchen und hat uns getrennt von den Adventisten, die ein anderes Evangelium predigen, damit wir ungestört diese Botschaft verkündigen können. Und er hat uns auch getrennt von Fanatikern, damit wir ungestört die Botschaft bringen können. Dass unsere Kinder in einer Atmosphäre des Wortes Gottes groß werden hier, nicht in einer Atmosphäre von Fanatikern. Diese Botschaft bringt uns Christus näher, wenn wir sie verkündigen, wenn wir ihr glauben. Die Botschaft von dem Fall Babylons, so lesen wir es hier, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Die wurde schon seit 1844 verkündigt, diese Botschaft. Sie wird wiederholt werden mit der Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sie seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Dieses Werk, das Werk dieses Engels, kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, indem sie zu einem lauten Ruf wächst. Dieser Engel geht aus von ihr, mein Volk, aus Offenbarung 18, Vers 4, verbindet sich mit dem dritten Engel, so lesen wir es hier, indem es zu einem lauten Ruf anwächst. Das Volk Gottes wird dadurch vorbereitet, in der Stunde der Versuchung, die bald über dasselbe kommen soll, zu bestehen. Ich sah ein großes Licht auf ihnen ruhen und sie vereinigten sich, die dritte Engelsbotschaft furchtlos zu verkündigen. Ohne Angst, dass sie verlacht werden, dass sie als Schwärmer, als Fanatiker, das ist die andere Variante, nämlich die falsche Anwendung des Begriffs Fanatiker, dass man den Begriff auf die anwendet, die wirklich die Botschaft verkündigen, so wie es Gott möchte, dass die verlacht werden. Keine Rücksicht darauf müssen wir nehmen. Wir müssen die Botschaft so predigen, wie sie uns auferlegt wurde, furchtlos, in dem Wissen, dass Jesus bei uns steht. Komme, was wolle. Ob da ein Millionenherr von Katholiken oder Protestanten uns gegenübersteht bei dem Kirchentag. Könnte man sagen, wow, so ein Kirchentag, so viel, zigtausende Katholiken, oh, wenn die alle auf uns losgehen, was passiert da? Keine Furcht. Gottes Engel sind mit uns. Und Gott erwartet dieses Vertrauen von ihm. Genauso wie Gideon damals letztendlich das Vertrauen Gottes bekam und daraus gelernt hat, aus seiner Erfahrung. Dass nicht sie die Feinde besiegt haben, sondern dass Gott die Feinde besiegt hat. So müssen auch wir diese Erfahrung machen. Dass nicht wir diejenigen sind, die hier überzeugen, die hier die Winde halten, sondern Gott hält die Winde, dass diese Botschaft noch ihren Gang gehen kann. Aber wir müssen den Weg gehen, heute, und nicht aufschieben auf morgen. Denn wenn Jeweil sagt, wir sind um Jahre in Rückstand, der Herr wäre schon längst gekommen, wenn sein Volk diese Botschaft so verkündigt hätte, wie sie es hätten verkündigen sollen. Weiter lesen wir hier im 6. Band der Zeugnisse, Seite 68, die Kraft der Verkündigung des ersten und zweiten Engels soll in der dritten noch verstärkt werden. Johannes sagt in der Offenbarung von dem himmlischen Boten, der sich mit dem dritten Engel verbindet, das ist der Bote aus Offenbarung 18. Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit. Und er schrie aus mit großer Stimme, Offenbarung 18, Vers 1 und 2 zitiert. Wir stehen in Gefahr, die dritte Engelsbotschaft in so unbestimmter Weise zu geben, dass sie keinen Eindruck auf die Menschen macht. Es werden so viele andere Interessen hereingebracht, dass die Botschaft, die doch mit Macht und kundgetan werden soll, zahm und kraftlos wird. Möge der Herr geben, dass wir nicht zu diesen Boten gehören, diese Botschaft zahm und kraftlos verkündigen. Dass wir davon überzeugt sind. Dass wir auch wissen, was in den Blättern drinsteht. Ich habe manchmal einen erschreckenden Test gemacht. Ich habe manchmal Adventisten gefragt, was steht da eigentlich drin in den Botschaft? Test, die Zettelchen, Fakten der Zukunft, was ihr dort verteilt. Wo steht denn das und das? Das ist eine Gefahr, Geschwister. Ihr müsst genau wissen, was da drin steht. Genau. Ihr müsst dazu stehen, zu dem, zu jedem Satz. Denn ihr müsst, wenn ihr auf der Straße steht, wir werden ja am Kirchentag konfrontiert mit anderen Gläubigen, ihr könnt dieses Blättchen nehmen als eine Hilfestellung für die Zitate aus der Bibel, wenn ihr sie nicht aus dem Kopf wisst. Ihr habt doch 100 Blätter dabei und eins könnt ihr euch für euch nehmen. Sagt, guck mal hier, wir haben es Ihnen noch aufgeschrieben, der Bibeltext hier, Bibeltext hier, Bibeltext hier. Schlagen Sie mal Ihre Bibel auf, haben Sie mit, schlagen Sie mal auf. Und dann können wir so mit diesem Blättchen arbeiten. Aber du musst wissen, wo was steht. Wenn du selbst nicht weißt, was da drin steht, wie willst du dieses Blatt denn im Augenblick, wo du in ein Gespräch kommst, verwenden können? Lest das Blatt nochmal durch. Ihr müsst wissen, welche Botschaft ihr verkündigt. Es ist beschämend, wenn man nicht weiß, was da drin steht. Diese vier DIN A4 Seiten. Und nicht mal im Kopf haben, was da in etwa wo drin steht. Mit Macht sollen wir sie verkündigen, diese Botschaft. Nicht kraftlos und zahm. Denn es ist eine Botschaft um Leben und Tod. Und so muss sie auch verkündigt werden. Ehedem, so lesen wir das im nächsten Zitat, wurden Personen, die die Wahrheit der dritten Engelsbotschaft verkündigten, oft nur als Schwarzseher betrachtet. Ihre Vorhersagen, dass religiöse Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinne, dass Kirche und Staat sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, würden als grundlos und lächerlich abgetan. Und man hat zuversichtlich erklärt, jenes Land, nämlich Amerika, könne nicht anderes werden, als es gewesen ist, der Verteidiger der religiösen Freiheit. Und das würden auch viele Deutsche sagen, hier gibt's sowas nicht, Verfolgung, kann nie passieren, Quatsch, was ihr da erzählt. Da aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall erörtert wird, sieht man das so lange bezweifelte Ereignis näher kommen und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen durch den Geist Gottes, der sich daran erinnert, die vorher nicht da sein konnte. Und wir haben schon solche weltweite Anstrengungen des Papstes erlebt in der Vergangenheit. Ich denke nochmal an dieses Dies Domini, das könnt ihr im Internet immer noch lesen, ja. Dies Domini, da wird euch die ganze Geschichte, die Politik des Papstes vor Augen geführt, wie er den Sonntag als weltweiten Kreuzzug bezeichnet. Gegen alle, die nicht Sonntaghalter. Kreuzzug. Solche Dinge müssen von uns aufgegriffen werden, um die Menschen zu zeigen. Das hat schon gegeben. Und der Papst ist nicht so zahm, wie ihr ihn seht. Das ist ein Tier. Und es will seine Macht erreichen. Und wenn er auch die Erde küsst und alle und für die Armen sich einsetzt, ist es ein Tier, sagt die Bibel. Er verstellt sie als Engel des Lichts. Er dringt in die Gemeinde Gottes ein, will sie unterwandern mit seiner Idee. zu einem anderen Evangelium, zu einem anderen Anbetungstag. Und er wird diese Macht, wenn die Zeit gekommen ist, mit Gottes ihm gestattet, auch mit Gewalt einfordern. Das sagt die Bibel. Und die Bibel ist zuverlässig. Sie hat sich hundertfach bewährt in der Prophezeiung der alten Zeit, die hinter uns liegt, sodass wir schlussfolgern können, dass all das andere, was noch aussteht, sich genauso erfüllen wird, wie das, was sich noch nicht erfüllt hat. Und wenn das passiert, und es werden noch deutlichere Zeichen kommen, es werden wirklich noch deutliche Zeichen der Sonntagseinforderung kommen als bisher, das sind vielleicht erst mal die ersten Anfänge, dann werden die Lichtstrahlen durchdringen. So lesen wir es hier. Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch, die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen und die aufrichtigen Kinder Gottes zerschneiden die Bande, die sie gehalten haben. Familienverhältnisse und kirchliche Beziehungen sind jetzt machtlos, sie zurückzuhalten. Die Wahrheit ist köstlicher als alles andere. Ungeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten Kräfte stellt sich dennoch eine große Schar auf die Seite des Herrn, weil sie vorher diese Botschaft gelesen haben, weil sie darüber gelacht haben, weil sie darüber gespottet haben, weil sie gesagt haben, es ist ja unmöglich in Deutschland, wo es Minderheitenrechte gibt, dass eine Verfolgung von Sabbathaltern passiert, die nicht den Sonntag als Anbetungstag annehmen, sagen alle, Utopie, Spinne. Wenn das passiert, dann haben diejenigen, die vorher gespottet haben, noch die letzte Chance, sagt Angie White. Und dann wird ja der Geist Gottes nochmal wirken und wird mit Kraft diejenigen, die daran gezweifelt haben, aus Verstandesgründen gezweifelt haben, sagen, was? Demokratie, Menschenfreiheit, Religionsfreiheit, wie ist das möglich? Das ist doch Quatsch, was die da schreiben. Ist das Quatsch, was wir da schreiben? Sagt die Bibel es? Haben sich alle Vorhersagen erfüllt bisher? In der Vergangenheit? Ja. Aber die kennen die Vorhersage nicht. Die wissen nicht, was Gott schon vorhergesagt hat und was sie schon erfüllt hat. Das wissen sie nicht. Deshalb sagt N.G. White, wir müssen die dreifache Engelsbotschaft womit verbinden? Womit müssen wir sie verbinden? Mit der Prophetie müssen wir sie verbinden. Mit der Vorhersage, mit der bereits erfüllten Vorhersage, damit die Menschen glauben, Mensch, Tatsache. Das sind ja die Weltreiche vorhergesagt, von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, hat sich alles erfüllt. Und das Papsttum ist ja vorhergesagt in der Bibel. Das kleine Horn, was die 2300 Abende, die 1260 Jahre haben sich erfüllt von dem Papsttum. Das steht im Faktenblatt, nicht? Wisst ihr das, ja? Steht da drin, die Prophetie. Wenn Sie das lesen, dann wissen Sie, aha, wir müssen die Prophetie ernst nehmen. Was da steht, hat sich erfüllt. Und so ist das, was wir jetzt für unmöglich halten als letzte Erfüllung, vielleicht auch möglich. Aber mal abwarten, ob das wirklich so passiert. Und wenn die Dinge dann passieren, dann heißt es, nun dringen die Lichtstrahlen durch. Das müssen wir ihnen zugute halten. Großen Kampf 613. Und in diesem Bewusstsein müssen wir auch die Botschaft verkündigen, obwohl viele darüber lachen. Und deshalb hat der Teufel Dinge ersonnen, um die Adventisten zahm zu machen, kraftlos zu machen, indem er sie in Bündnisse hineinlockt. In Bündnisse, wo man unterschreibt, dass man keine Proselyten macht, dass man keinen Katholiken zum Adventisten bekehrt und keinen Protestanten. So ein Bündnis haben sie unterschrieben. Da hat der Teufel sie reingelockt. Ja, wenn ihr da mitmacht in der Kirche, dann erkennen wir euch als Kirche an, als Freikirche. Dann seid ihr keine Sekte mehr in unseren Augen. Dann seid ihr eine richtige Freikirche wie all die anderen Kirchen. Wie die Baptisten, wie die Katholiken. Seid ihr eine Kirche, so erkennen wir euch an. Oh, schön. Na gut, da wollen wir mitmachen. Da wollen wir mitmachen, nicht? Wir wollen ja nicht als Sekte verschrien werden. Wir wollen endlich als anerkannte Freikirche. Da machen wir mit. Und diese Bündnisse hat Satan sie reingelockt. Und sie sind in die Falle hineingetappt. Mit den Folgen, die wir sehen. unter der Anleitung Satans wurden und werden Bündnisse geschlossen, um durch menschlichen Einfluss die Wahrheit zu verdunkeln. Die sich diesen verbotenen Bündnissen anschließen, werden nie den Willkommensgruß vernehmen, ei du frommer und getreuer Knecht, der ein des Herrn Freude. Nie den Willkommensgruß werden sie erleben, die diese Bündnisse gemacht haben. Was heißt denn das? Sie werden nie gerettet werden. Und Satan hat es geschafft. Wie er es damals auch geschafft hat, mit dem Volk Israel. In welche Bündnisse hat der Teufel das Volk Israel hineingerufen? Kennt ihr die Geschichte, die Bündnispolitik Israels gegen den Willen Gottes? Könnt ihr mal nachlesen. Hier, Jesaja 30, gibt es andere Texte auch noch, aber ja, Jesaja 30, 1 bis 3 und 5, der Bund mit Ägypten. Was Gott dazu sagt. Dachten, wenn wir uns mit Ägypten verbinden, da kann ja die Wahrheit, die Prophezeiung gar nicht wahr werden, dass wir von anderen Völkern besiegt werden. Nicht? Da haben wir einen starken militärischen Partner auf unserer Seite. Ja, denkst du wohl. Hat ihnen gar nichts genützt. Sie sind zur Falle geworden. Sie haben Gott damit verloren und wurden damit besiegt. Und deshalb werden wir aufgefordert, aus dieser Erfahrung des Volkes Gottes zu lernen, was die Bündnisse betrifft. Sagt uns Gott durch den Propheten, Zeugnis für Prediger, Seite 137, 38. Lasst uns keine unheiligen Bündnisse mit den Freunden der Welt schließen, denn Gott hat einen Fluch über solche Bündnisse ausgeschlossen und Zusammenschlüsse ausgesprochen. Gottes Volk sollte eine feste Stellung für die Wahrheit und Gerechtigkeit einnehmen. Wir sehen bereits die schrecklichen Folgen der Zusammenschlüsse von Gläubigen mit Ungläubigen. Das sehen wir heute unter dem Adventvolk. Das Resultat ist, dass Ungläubigen das Vertrauen entgegengebracht wird, das nur jenen gebührt, die Gott lieben und ehren. Oder ein anderes Zitat, was in die gleiche Richtung geht. Bibelkommentar Seite 186, 187. Mögen sich die Wächter auf den Mauern zu ziehen und nicht mit denen verbinden, die der Wahrheit, wie sie in Jesus ist, widerstehen. Die einen anderen Jesus predigen, ein anderes Evangelium, die Christus anders darstellen, nicht mit denen verbinden. Es gibt nur den schmalen Weg über Christus. Eine wahre Eigenschaft von ihm. Er ist immer gerecht, ist immer gnädig zu allen Zeiten mit allen Menschen. Es gibt keine Zeit, wo er irgendwann in irgendeinem speziellen Bündnis die Gnade ausgeklammert hat. Die sind schon abgerutscht. Vom schmalen Weg sind schon ziemlich tief runtergefallen. Um da wieder hochzukommen, wenn das überhaupt möglich ist. Wenn Stolz nicht das verhindert, wie es bei Satan verhindert wurde. Mögen sich die Wächter auf den Mauern zu ziehen. Wo sind denn die Wächter überhaupt? Wo sind hier die Wächter in unserer Gemeinde? Oh, macht mal eine Hand hoch. Woher ist ein Wächter? Passt aber wirklich auf. Die Wächter haben eine Verantwortung. Die müssen gucken. Und die müssen, wenn da was nicht richtig ist, müssen die blasen. Die Posaune. Notruf. Teufel im Anmarsch. Müssen die Sache im Keim ersticken. So haben wir es heute gehört, nicht? Wenn Thomas predigt hier. Wenn Fanatismus kommt, habe einige Zitate bei deiner Predigt noch aufgerufen beim Handy. Die vielen über 100 Zitate über Fanatismus und über 100 Zitate von Schwärmerei gibt es. Ja? Und da ist es wirklich ein Thema, da können wir eine ganze Mefak-Treffen darüber reden. Nicht? Wir müssen der Wahrheit, wer sind dem Fanatismus oder irgendwelchen Abweichungen sofort entgegentreten, wenn es anfängt und nicht erst auswuchern lassen. Wir haben vielleicht ein bisschen geschlafen hier. Vielleicht haben wir die Situation verpasst zu Anfang. Wenn ich nochmal Revue passieren lasse, hätten wir schon früher eintreten müssen oder gegen auftreten müssen. Ich habe damals vielleicht zu schwach protestiert bei dem ersten Predigten von Hermann, nicht? Als er da auf seinem abrahamitischen Bund demonstrierte hier und zum ersten Mal erzählte, dass da keine Gnade kommen sollte. Wo ich ihm widersprochen habe und er merkt, oh, jetzt kriege ich ja Wind vom Ältesten. Und hat dann das die Sache ruhen lassen, 2 Jahre etwa, nicht? Bis er dann Zuspruch bekam, bis andere ihm noch zugestimmt haben und dann fühlte er sich stark. So ist es. Wenn jemand für eine Irrlehre Zuspruch in seiner Gemeinde bekommt, ist es kaum möglich, den noch zu bremsen. Aber wenn er von der ganzen Gemeinde gebremst wird, zu Anfang an, dann wird Satan in Schranken gehalten. Wenn ihr Wächter seid, passt auf. Wehret den Anfängen. Wenn wir nämlich diese Weisung Gottes verlassen, dann rühmen wir damit den Gottlosen. So steht es in Sprüche 28, Vers 4. Wer die Weisung verlässt, nämlich die Weisung, die Gott gesagt hat, wie wir mit solchen Dingen umgehen müssen, wer das nicht erkennt, der rühmt den Gottlosen, der gibt ihm Chancen, sein Werk zu betreiben und auszubreiten. Wer die Weisung verlässt, rühmt den Gottlosen. Wenn jene, die sich mit der Welt verbinden und sich selbst dabei für makellos halten, für ein Zusammengehen mit den Leuten eintreten, als die seit jeher die Gegner der Sache der Wahrheit gewesen sind, und wir denken hier an die ACK-Verbände und ihre Befürworter, sollten wir sie ebenso entschieden fürchten und meiden, wie Nehemia es tat. Also für die Adventisten, die heute noch in den großen Gemeinden sind, die wissen, dass die Gemeinde in der ACK ist, sie sollen diese Versammlung meiden, entschieden meiden und fürchten, wie Nehemia es tat. Ein solcher Rat wird vom Feind alles Guten eingegeben, nämlich mit den anderen Kirchen zu verbinden. Es ist die Sprache von Heuchlern, die das befürworten, die ACK. Und man sollte ihr heute ebenso entschlossen widerstehen wie damals. Jedem Einfluss, der den Glauben des Volkes Gottes an das Herrn lenkende Macht zu erschüttern droht, sollte man sich standhaft widersetzen. Koste es, was es wolle. Auch wenn es eine Gemeindespaltung kostet. Muss man letztendlich in Kauf nehmen. Man muss der Lüge widerstehen. Geht ja gar nicht anders. Und die Geschichte der Gemeinde der Übrigen im großen Kampf schön demonstriert und in unserem kleinen Heftchen Gottes Rettungsweg für seine Gemeinde sind all die Zitate aufgeführt. Wie sich die wenigen Treuen immer der Situation ausgesetzt sahen, sich trennen zu müssen. Vom Abfall. Vom mehrheitlichen Abfall. Und auch wir sind durch diese Botschaft, die wir hier betrachten, aufgefordert, uns zu trennen vom Abfall. Dieser Abfall wird schon beschrieben im Bibelkommentar, damals schon 1966. Da hat man noch erkannt, die Adventisten, dass da eine ökumenische Bewegung kommen wird und dass man versuchen wird, alle Kirchen zu vereinen. Und damals sagt der Bibelkommentar, ich zitiere jetzt hier raus aus dem Bibelkommentar, aufgrund der biblischen Prophezeiung und der Schriften von N.G. White erwarten die Siebentagsadventisten den schließlichen Erfolg der ökumenischen Bewegung. Ist also nicht der Bibelkommentar schlechthin, den wir Bibelkommentar 7a haben, sondern ist das Lexikon, ja, die Enzyklopädie von den Adventisten ausgegeben. Also da sind viele Zitate von N.G. White auch drin, eingearbeitet, aber das ist nicht nur Zitate von N.G. White. Ja. Die Adventisten erwarten den schließlichen Erfolg der ökumenischen Bewegung, sowohl bezüglich der Beseitigung der Trennung innerhalb der Protestanten, also sie werden sich alle vereinen, als auch hinsichtlich der Wiedervereinigung der Christenheit, indem die Kluft, die zwischen den nicht-katholischen Religionsgemeinschaften und Rom trennt, überbrückt wird. Hat sich alles erfüllt. Die ökumenische Bewegung wird dann eine gemeinsame Anstrengung unternehmen, die Welt zu vereinen und universalen Frieden und Sicherheit zu garantieren, indem sie staatliche Macht für einen universalen religiös-politischen Kreuzzug in Anspruch nimmt, um alle Andersdenkenden zu beseitigen. Siebentagsadventisten betrachten diesen Kreuzzug als den großen Abfall, den Johannes in der Offenbarung als Babylon die Große bezeichnet hat. Sie meinen deshalb, dass Gottes letzte Gnadenbotschaft an die Welt vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit aus einer Warnung vor dieser großen Abfallbewegung besteht und aus einem Ruf an alle, die dem Herrn treu sein wollen, die Kirchen, die an dieser Abfallbewegung, an dieser Ökumene beteiligt sind, zu verlassen. Ganz klarer Aufruf in die heutige Zeit versetzt dieses Wort, ihr Adventisten, die ihr treu sein wollt, verlasst die adventistischen Gemeinden, die sich dieser ökumenischen Bewegung angeschlossen haben. Ist der klar, der Aufruf? Und das muss ich den Geschwistern auch sagen. Obwohl viele das nicht hören. Da werden viele alte Gebet hören hier. Die sagen, ach, wir sollen die Gemeinde verlassen. Ja, sagt das Wort Gottes. Verlasst sie. Denn wir müssen, obwohl wir Sabbathalter sind und den Sabbat predigen sollen, wir müssen den Sabbat predigen mit dem dritten Engel verbunden. Denn wenn wir ihn nicht mit der dritten Engelsbotschaft verbinden, ist der Sabbat kraftlos verkündigt. Satan möchte das. Eine kraftlose Verkündigung. Gebt uns das nächste Zitat zu verstehen. 1. Thessalonicher, Seite Page 337. Zeugnis des treuen Zeugen, Seite 8. Trennt den Sabbat von den Botschaften, also die dreifachen Engelsbotschaften damit gemeint, und er verliert seine Kraft. Ist er aber mit der Botschaft des dritten Engels verbunden, also die Sabbatverkündigung, begleitet ihn eine Kraft, die Ungläubige und Untreue überzeugt und sie machtvoll dahin bringt, im Herrn zu leben und zu wachsen und zu gedeihen. Sie haben die Botschaft getrennt von der dritten Engelsbotschaft. Sie sagen, reicht doch, wenn wir den Sabbat verkündigen. Die Menschen sehen doch, dass wir am Sabbat uns versammeln. Es reicht doch aus, muss doch ausreichen. Wir wollen sie doch nicht so bedrängen und dann wütend machen. Müssen wir sie wütend machen? Wir müssen. Nicht, dass wir sie wütend machen wollen. Wir wollen sie retten. Aber wir wissen, dass ja ein Großteil wütend wird. Und trotzdem müssen wir die Botschaft verkündigen. Und nicht einknicken. Und deshalb sollten wir sie mit Liebe verkündigen. Und ihnen auch zugestehen, dass sie eine Zeit der Unwissenheit hatten, die der Herr übersieht. Und dass man ihnen auch zugesteht, dass sie doch tolle Sachen machen. Dass in ihren Kirchen doch gute Sachen vorhanden sind. Da sind doch gute Sachen vorhanden. Zum Beispiel, wenn ich mit den Katholiken zusammen war, gearbeitet habe, als ich noch als Konsiliararzt tätig war im Krankenhaus der Katholiken, da waren tolle Nonnen dort. Ich habe gesagt, ihr macht eine tolle Sache hier. Aber ihr könnt euch die Seligkeit nicht erkaufen durch eure Samariterdienste, die ihr wohlweislich gut macht. Ihr müsst Christus annehmen. Ja, wir folgen ihm doch nach. Ja, wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Ja, wir lieben ihn doch. Ja, und sie brechen das vierte Gebot? Wieso brechen wir das? Na, liest doch mal nach, was das vierte Gebot ist. Dann habe ich mit ihm die Bibel aufgeschlagen. Habe ihm das vierte Gebot vorgelesen. Habe ihn dann von der Macht vorgelesen, die da kommen soll, die Zeit und Gesetz ändern soll. Ich sage, das ist ja Papst. Das päpstliche System hat das Gesetz geändert. Was? Ich sage, das sagt die Bibel. Lesen Sie mal. Und sie haben diese Traktate abgenommen. Sie haben den großen Kampf entgegengenommen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber der Geist Gottes wirkt an den Herzen weiter, auch wenn wir uns getrennt haben. Ganz sicher. Und wenn die Zeit kommt, dann wird der Geist Gottes Sie erinnern an das, was Sie da gehört haben im Gespräch mit mir, was Sie gelesen haben in dem Buch Der große Kampf. Daran müssen wir glauben. Und im Vertrauen an die Kraft des Geistes Gottes müssen wir furchtlos die Botschaft verkündigen. Auch selbst wenn wir mitten im Nest des Teufels sind, so im katholischen Krankenhaus, könnte jeder sagen, ach, ja, kannst du nicht von der dreifachen Engelsbotschaft reden. Natürlich müssen wir da reden, wenn wir die Chance haben. Ja, sie können dich da rausschmeißen, den Vertrag kündigen. Da unten verkündigen sie halt den Vertrag. Nicht? Keine Angst, keine Furcht. Ach, was kann passieren, was kann passieren? Wenn du irgendwo in einem Hospital arbeitest oder Diakonheim oder was, du musst trotzdem die Botschaft verkündigen, obwohl die Chance besteht, dass sie dich rausschmeißen, wenn die sehen, dass du da missionierst. Lass es doch, Gott hat einen besseren Platz für dich dann. Keine Furcht. Oh, wie spät ist jetzt? Wann haben wir angefangen? Dafür eins. Also, Geschwister, ich habe euch schon zu Anfang an gesagt, mir rennt die Zeit davon. Es gibt viele interessante Zitate, aber sie sagen immer wieder noch das Gleiche. Sie beschreiben auch die Zeit des Endes, dass da eine Gesellschaft kommen wird. So sagt Angie White, will ich euch noch vor. Das da eine im Rot, im Blauen hier. Mir wurde eine Gesellschaft unter dem Namen Sieben-Tags-Adventisten vorgeführt. Also sind Sieben-Tags-Adventisten, die das da sagen. Die den Rat gaben, das Banner, das uns zu einem besonderen Volk macht, nicht so deutlich emporzuheben. Sie behaupteten, dies sei nicht die beste Methode, um unseren Anstalten Erfolg zu gewährleisten. Aber es ist nicht an der Zeit, unser Banner einzuziehen oder uns unseres Glaubens zu schämen. Und die dritte Engelsbotschaft muss das Banner sein. Nicht? Sie sagt, wir sind wie die Katze um den heißen Brei herumgeschlichen, um die dreifache Engelsbotschaft. Wir sollen die Botschaft aber unerschrocken und mit Nachdruck und nicht mit abgestuften Wahl von Worten präsentieren. Unsere Schriften müssen zeigen, dass das Ende aller Dinge vor der Tür steht. Das geht nur mit der Prophezeiung. Indem wir die dreifache Engelsbotschaft mit der Prophezeiung verbinden. Die Menschen, die treu diese Botschaft verkündigen, wird der Herr bündeln. Und sie werden zu der kleinen Schar gehören, die auf dem schmalen Fußweg sind. So wurde es in diesem Gesicht auch gezeigt, N.G. Wright, die Adventisten, die erst viele waren, immer weniger wurden. Alle sind hinuntergefallen, von dem schmalen Pfad abgerutscht, nach rechts oder nach links und in den Abgrund gefallen. Ich fragte den Engel, ob niemand zurückgelassen sei. Er gebot mir, nach der entgegengesetzten Richtung zu schauen, und ich sah eine kleine Schar, die auf einem schmalen Fußweg ging. Alle schienen durch die Wahrheit in Gruppen fest verbunden und vereinigt. Der Engel sagte, der dritte Engel verbindet oder versiegelt sie in Bündel für die himmlischen Scheunen. Die kleine Schar sah aus wie von Kummer aufgerieben, so als wenn sie durch schwere Mühseligkeit und Kämpfe gegangen sei. Es schien, als ob die Sonne gerade hinter einer Wolke hervorgekommen sei und auf sie schien, indem sie triumphierend ihrem bald errungenen Sieg entgegensahen. Diese Zeugnisse, die wir hier haben, zeigen uns, wie Gott die Schar der wenigen, der Treuen begleitet. Wir müssen die Kämpfe des Herrn ausfechten. Wenn es auch wenige sind, auch wenn unsere Zahl noch mehr reduziert werden sollte, dürfen wir trotzdem die Botschaft nicht aufgeben und sagen, jetzt müssen wir mal unseren Kurs ändern. Wenn so viel uns verlassen, dann müssen wir Kursänderungen machen. Ne? Könnte ja sein. Müssen wir ein bisschen anders predigen. Ja, bitte.
Gottes Gemeinde wird nicht fallen.
Nein, sie fällt nicht. Und wir lesen ja hier, wenn die Mehrheit uns verlässt, in der Verteidigung der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu stehen, wenn die Mehrheit uns verlässt, die Kämpfe des Herrn auszufechten, wenn die anderen sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit, und es nur wenige Helden geben wird, das wird deine und meine Prüfung sein, ob wir trotzdem bei der Wahrheit bleiben und nicht sagen, jetzt müssen wir uns korrigieren. Jetzt müssen wir mal eine andere Botschaft predigen. Ein anderes Evangelium, was besser ankommt. Wo die Menschen mehr zu uns kommen, wo sie nicht weggehen und wütend werden. Das wird unser Test sein, ob wir trotzdem zur Wahrheit stehen. Wollen wir diesen Test bestehen in Gottes Kraft? Wollen wir wachsam sein, wachsame Boten sein? Wollen wir treue Wächter sein? Koste es, was es wolle? Auch wenn Freunde uns verlassen? Wir haben eine Botschaft zu verkündigen, die Freude macht, wenn wir sie auch mit Freuden verkündigen. Aber wenn wir sie mit einem langen Gesicht verkündigen, mit Angst, mit Furcht, dann werden wir bald diese Botschaft verlassen. Denn diese Botschaft ist die Botschaft, die uns schneller in den Himmel bringt. Der Herr möchte, dass wir durch diese Botschaft geheiligt werden. Diese Botschaft bringt uns höher und höher. Und sie wird uns eines Tages auch in den Himmel bringen. Wir erkennen dieses Zitat, ich habe es jetzt nicht hier bei mir, wo N.G. Wright die dreifache Engelsbotschaft vergleicht mit einem Schiff. Und sie vergleicht es, das ist das Schiff, das das Volk trägt und bis zum Hafen führt. Und sie sagt, diese dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft, die Noah verkündigt hat. Das ist genau das Gleiche. Noah hat diese dreifache Engelsbotschaft verkündigt. Gott wird die Welt richten, hat eine Gerichtsbotschaft gebracht. Die Welt wird umgebracht werden. Hier wird eine Flut kommen. Noah, du Spinner. Ja? Hier ist noch nie Wasser gewesen. Hier. Du baust hier ein Schiff mitten auf dem Trockenen. Der hat da nicht alle. So haben sie geredet, gespottet, gehöhnt. Und es kam die Flut und brachte sie alle um. Und nur die, die dieser Botschaft die Treue gehalten haben, die geglaubt haben, sind hineingegangen. Waren nur 8 Männchen. Alle anderen kamen um. Und Angie White sagt, so wird es am Ende sein. die in diesem Schiff der dreifachen Engelsbotschaft sich aufgehalten haben, die in diesem so geglaubt haben, wie die dreifache Engelsbotschaft ihnen aufgetragen wurde, die werden gerettet werden. Wer in diesem Schiff bleibt, in dieser Botschaft, dieser Evangeliumsbotschaft, der wird gerettet werden. Genau wie die 8 Seelen in der Arche gerettet wurden. Hier sind es mehr als 6, als 8 Menschen, die jetzt gerettet werden am Ende. Nämlich wie viel? Die direkt durchgehen. 144.000, bisschen mehr, nicht? Muss die Arche ein bisschen größer sein. Aber das ist uns, sind uns Bilder, Hinweise, die uns gegeben wurden, damit wir daraus lernen sollen. Wir hier noch das mal durchzippen hier, um dieses letzte Zitat nochmal vor Augen zu führen. Diese Wahrheiten, wie sie Offenbarung 14 im Zusammenhang mit dem ewigen Evangelium vor Augen führt, werden die Gemeinde Christi zur Zeit seines Erscheinens kennzeichnen. Und ich füge hinzu, werden die kleinen Gemeinden, die kleinen Gruppen kennzeichnen. Denn sie werden anders so beschrieben auf der anderen Seite. Nicht in diesem Zitat, aber in anderen Zitaten. Die Gemeinden zur Zeit seines Erscheinens werden sie kennzeichnen. Denn als Folge der dreifachen Botschaft wird vorausgesagt, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das ist eine Verheißung, die mit der Verkündigung dieser Botschaft verbunden ist. Und diese Botschaft ist die letzte, die vor der Welt, vor der Wiederkunft des Herrn verkündigt werden soll. Unmittelbar nach ihrer Verkündigung sieht der Prophet des Menschensohn in Herrlichkeit kommen, um die Ernte der Erde einzuholen. Möchtest du dabei sein bei der Ernte der Erde? Ich ja. Geht ein durch die enge Pforte, so heißt es hier. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen, ins Verderben. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir diesen Weg, auf diesem Weg bleiben. Und wenn wir noch nicht auf diesem Weg sind, dass wir diesen Weg finden. Das möge der Herr schenken für uns alle. Amen.